Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heisst, guten Morgen, der Treffpunkt am Karfreitag. Ein Tag, wo sich ganz viele Hausfrauen und Hausmänner keine grossen Gedanken über das Menü vom Mittag machen müssen. Es gibt Fisch oder es gibt gar nichts. Ein Haufen Christen verzichtet am Karfreitag auf Fleisch und andere machen sogar einen Fastentag. Woher das diese Tradition kommt, wie fest dass sie tatsächlich gelebt wird und wie Menschen mit anderen Religionen den Verzicht leben, über das reden wir an dem Viertig da im Treffpunkt. Mein Name ist Ladina Spiess. Musik von den Eurythmics am Karfreitag. Kar, die Vorsilbe, ist aus dem Althochdeutschen Kara und meint Klagen, Kummer und Trauer. Weltweit denken heute Christen zurück an das Leiden und an den Tod von Jesus Christus. Und mit dem Tag sind ganz verschiedene Traditionen verbunden. Eine davon ist der Verzicht, über das reden wir bei uns im Treffpunkt, der Verzicht auf Fleisch zum Beispiel oder der Verzicht aufs Essen ganz allgemein für einen Tag. Im Studio zu Gast sind der Thomas Münch, er ist Gemeindeleiter in der Pfarrei Drei Könige Zürich, und der Martin Hirzel, Beauftragter für Ökumene und Religionsgemeinschaft, und er ist Kirchenhistoriker. Zuerst einmal Thomas Münch als Gemeindeleiter, wie ist denn die katholische Tradition vom Fasten jetzt in dieser Zeit vor Ostern?
In der Tradition von der katholischen Kirche gibt es eigentlich im engeren Sinn Fasttage nur zwei. Das ist eben der Aschermittwoch und heute der Karfreitag. Und da ist mit Fasten gemeint ein spürbarer Verzicht aufs Essen oder eben, wie du schon gesagt hast, aufs Fleisch im Speziellen. Aber dazu gibt es natürlich noch Abstinenztage. Und Abstinenz bedeutet in dem Sinn, auf der einen Seite auch Verzicht auf Fleisch, aber das muss man nicht genau so machen. Man kann das auch mit einfachen Speisen machen oder sogenannte Nächstenliebeakte.
Und das sind bestimmte Tage dann auch?
Ja, das sind die 40 Tage vor der Osterzeit, also zwischen Aschermittwoch und dem Karfreitag und alle Freitag. Es sei denn, es ist ein Fest, man kann immer Freitag und dann ist natürlich kein Abstinenztag.
Mhm. Wie ist es in der evangelischen Kirche, Herr Hirzel, von der Tradition her gesehen?
Also von der Tradition her gesehen muss man sagen, dass es sicher einen Bruch gegeben hat mit der Fastenregelung der spätmittelalterlichen Kirche. Wir wissen ja, ein Luther, ein Zwingli haben gerade ihre Gedanken auch in der Auseinandersetzung mit der Fastenpraxis entwickelt. Also der Zwingli in Zürich hat ja den berühmten Wurstessen beigewohnt, sozusagen, wo ein Buchdrucker, Froschauer, mit seinen Gesellen bewusst vor der Ostern das Fasten gebrochen hat und gesagt hat, wir als Christen sind frei, zu essen, was uns Gott geschenkt hat. Wir müssen die Gebote nicht sozusagen so einengen, dass es gute und schlechte Speisen gibt, sondern vielmehr das Gebot, das Gott uns gibt, allgemein in unserem Leben anleben. Von dem her hat sich auch ein Bruch ergeben, aber natürlich gleichzeitig haben gewisse Elemente überlebt. Gerade das Fasten vor der Ostern, also oder am Karfreitag, wo man bewusst auch auf Nahrung verzichtet oder, sagen wir, bescheiden ist, die bekannte Wehen oder der Fisch, und sich durch das konzentriert auf das, was am Karfreitag eben passiert ist, als Leiden und Sterben von Jesus.
Wie fest ist denn das heute noch verankert? Sie sagen Fisch und Wehen, man kann wunderbare Beilagen zum Fisch, man kann eine Nidelweihe mit weiss nicht was alles dazu essen und genau gleich eigentlich ein vollständiges Menü haben. Ist da noch irgendetwas von dem Verzicht im Hinterkopf bei den Leuten oder sogar im Vordergrund?
Ich glaube, es hat sich ja ganz tief ins Bewusstsein, die Mentalität hineingraben. Auch bei vielen Reformierten, dass man am Karfreitag bescheiden ist. Nicht einmal, dass man dann quasi Fastenspeisen ganz luxuriös gestaltet, sondern wirklich bescheiden ist. Gerade aus dem Gedanken mit nachzuvollziehen, wie es Jesus an dem Tag gegangen ist.
Ja, es sind ja viele reformierte Kirchengemeinden, also auch meine Nachbargemeinde in der Enge, die durch die ganze Zeit von der Passionszeit am Freitag Wehentag haben, zugunsten vom Brot für alle, also wo man bewusst auf etwas verzichtet, wo man dann für andere kann bereitstellen.
Also da sind wir schon beim Thema, was denn der Verzicht überhaupt bringt. Das könnte jetzt ein Teil sein, wie es der Thomas Münch gesagt hat, dass man weniger isst, weniger Geld ausgibt und dafür das Geld weitergibt. Aber so für sich innerlich sehen Sie, Herr Hirzel, auch irgendetwas, wo man kann sagen, der Verzicht ist ein Gewinn für mich persönlich?
Ich glaube, das ist eine neuere Tradition, wo man gerade auch aus dem ökumenischen Bewusstsein raus, aber auch aus dem Bewusstsein, wo wir vielleicht 15 Jahre haben, dass man in dieser Überflussgesellschaft nicht einfach immer weitermachen kann, sondern muss ein bisschen zurückstecken, dass man die bewusste Zeit vor Ostern, die 40 Tage, auch als Fastenzeit wahrnimmt und als Möglichkeit zu verzichten, einerseits für sich, um frei zu werden, für den Blick auf Wesentliches im Leben, aber auch, dass man eben zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, Herr Münch, die Aktion von Brot für alle Fastenopfer, wo man bewusst auch das, was man dann spart, eben für andere in der Solidarität sammelt.
Was macht Drei Könige Zürich, die katholische Kirchengemeinde, jetzt für Leute, die sagen, ich möchte gerne mal so eine Zeit vom Fasten haben, also nicht nur am Karfreitag, sondern in der Passionszeit entweder auf etwas verzichten oder vielleicht sogar eine Woche zu fasten?
Also wir bieten das jeweils an in der Fastenzeit, der Fastenwoche. Das ist eine ökumenische Veranstaltung, die ich mit meiner reformierten Kollegin mache. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man komplett fastet, also Verzicht auf feste Nahrung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sich wie selber etwas vornimmt, wo ich sage, ich verzichte auf nebenher Musik hören oder auf bestimmte Essensformen, eben um auf sich selber wieder zurückgeworfen zu werden, um sich selber Gedanken können zu machen, wo stehe ich. Dieses Jahr haben wir das Thema gehabt, Sehnsucht.
Und wie viele Leute haben jetzt damit gemacht, dass wir also, ein bisschen können von den Zahlen ausgehen?
Wir nehmen Maximum 15 Leute, weil die Betreuung muss natürlich sehr intensiv sein in dieser Woche und dieses Jahr sind immer 15 Leute gewesen.
Herr Hirzel, in der evangelischen Kirche gibt es auch Kirchengemeinden, die so etwas anbieten, wie wir jetzt vom Herrn Münch gehört haben.
Ja, das gibt es sehr häufig, vielfach schon auch verbunden mit dem Gesundheitsfasten, wo ja viele Leute, die jetzt auch nicht gerade regelmässige Kirchengänger sind, aber einen Zugang haben, weil es gut ist für Gesundheit, eben auch für Psyche, für die Freiheit vom Geist und wo dann man das verbunden hat oder verbindet auch mit einer meditativen Begleitung aufs Hören vom Wort von Gott, aufs Hören auf das, wo er uns sagt. Das ist sehr verbreitete Praxis. Und es gibt ja eben, wir kommen ja später drauf, die Aktionen, auch zum Beispiel in Deutschland ist das sehr eine alte Tradition, schon seit mehr als 20 Jahren, 7 Wochen ohne, wo jedes Jahr ein bestimmtes Thema quasi als Überbegriff steht. Ich glaube, das letzte Jahr war es, wenn ich mich richtig erinnere, verzichten auf Zögern, also quasi eine Anleitung, man soll im Leben Entscheidungen fällen
mutiger sein.
Genau.
Also es geht dann so weit, eben, dass man auch sagt, für mich innerlich soll auch etwas passieren in dieser Zeit, Thomas Münch. Werden die Leute in der Fastenzeit religiös?
Tja, ob sie das werden, weiß ich nicht. Sie sind es wahrscheinlich, aber zum Beispiel in so einer Fastenwoche spürt man natürlich sehr deutlich, dass sie mehr über solche Themen nachdenken, wie sie es vielleicht sonst machen. Und die Diskussionen, die wir dann haben, wir treffen uns jeden Abend 3 Stunden lang, das ist äußerst spannend, wirklich äußerst spannend.
Können Sie uns ein bisschen Einblick geben? Nur ein Beispiel, was da so für Themen aufkommen.
Also da spreche ich dann von der Fastenwoche vom letzten Jahr, weil das hat mich sehr beeindruckt. Also eigentlich ist es ums Thema gegangen, Fasten, warum tue ich mir das an? Und schon am zweiten Abend hat eine von der Damen gesagt, heute habe ich gesündigt. Und sie hat wollen sagen, sie hat etwas gemacht, wo sie sich vorgenommen hat, dass sie es nicht gemacht. Und wir haben die ganze Woche immer über das Thema Sünd geredet, wo ich das Gefühl gehabt, das ist etwas, wo heute kein Thema mehr ist. Aber ganz im Gegenteil, das ist ein ganz spannendes Thema gewesen, bis hin zu psychologischen Überlegungen, die wir uns da gemacht haben.
Thomas Münch, Martin Hirzel, merci vielmals für den ersten Block. Wie es Jesus, der Religionsstifter vom Christentum, gehalten hat, der Gründer von dieser Religion, über das reden wir dann auch noch im Laufe vom Treffpunkt miteinander. Jetzt wollen wir aber zuerst wissen, wie es andere Religionen halten mit dem Verzicht. Was bedeutet zum Beispiel bei den Buddhisten das Fasten? Was hat das für eine Tradition? Über das reden wir in ein paar Minuten. Und wenn Sie jetzt Fragen haben oder auch Meinungen zum Thema Verzicht, sei es jetzt religiös prägt oder auch nicht, dann können Sie uns Ihre Fragen und Meinungen schicken auf studio@deresseis.ch.
C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle?
détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel, pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel, la désirée fait-il de moi un criminel. Notre-Dame, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus saine? Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Et l'homme qui détournerait son regard d'elle, sous peine d'être changé en statue de sel. Ô fleur de lys, je ne suis pas homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda.
Verzicht als Gewinn. Am Karfreitagsthema bei uns hier im Treffpunkt. Ein Haufen Christen und Christinnen verzichten heute auf Fleisch. Das ist eine Tradition. Und wir wollen aber auch wissen in dieser Sendung bis um 11 Uhr, welchen Stellenwert hat der Verzicht in anderen Religionen? Am Beispiel vom Buddhismus besprechen wir das jetzt mit Yuka Nakamura. Sie ist Psychologin und Mitarbeiterin im Meditationszentrum Tao in Wolfhalde im Kanton Appenzell und jetzt Ausserrhoden.
Genau.
Das ist so eine Geografiefrage vom Freitagmorgen früh. Frau Nakamura, wenn ich ans Fasten denke im Zusammenhang oder im Verzicht denke im Zusammenhang mit dem Buddhismus, dann kommt mir der junge Buddha in den Sinn, der gesessen ist, glaube ich, an einem Fluss und gewartet hat oder damit gerechnet hat, dass er erleuchtet wird, dass er Erkenntnis überkommt und er hat gefastet und gefastet und gefastet. Ist das der Ursprung vom Verzicht im Buddhismus, die Szene aus dem Leben vom jungen Buddha?
Die Szene so würde ich nicht sagen. Der Buddha hat eigentlich schon viel früher, wo er weggegangen ist, von dort, wo er aufgewachsen ist, also von dem wunderbaren Palast, wo er als junger Prinz aufgewachsen ist, und dann zum ersten Mal so die Realität vom Leben gesehen hat, hat er wie beschlossen, ich muss irgendeinen Weg finden, um das Leiden, wo Menschen einfach konfrontiert sind in ihrem Leben, zu überwinden. Es muss irgendeine Möglichkeit geben, um das Leiden zu überwinden. Und in dem Moment hat er eigentlich schon einen riesigen Verzicht gemacht, indem er quasi all seine materielle Sicherheit aufgegeben hat, alles, was er gehabt hat an Luxus und Komfort und sich wirklich aufgemacht hat auf die Suche. Und eigentlich das Entscheidende ist dann die Suche, die möglich geworden ist, durchs Loslassen.
Und ist denn das Loslassen, der Verzicht heute, wenn ein Buddhist sagt, ich tue Fasten oder verzichte auf irgendeine Art, ist denn das das Loswerden vom Leiden auch immer noch?
Es geht eigentlich um darum, etwas zu erreichen oder zu entdecken, was immer schon da ist, was man aber wie nicht merken. Also der Buddha hat ja eigentlich grundlegend gelernt, unser Leiden entsteht darum, weil wir festklammern, weil wir uns immer festhalten an Menschen, an Situationen, an Besitz, an Meinungen, an Ideologien. Und er sagt, hört auf Suchen, hört auf Klammern, hört auf euch irgendwie wieder zu setzen gegen die Realitäten, so wie sie sind. Schaut in euren eigenen Geist, untersucht euren eigenen Geist und dort findet ihr Befreiung. Und in dem Sinn ist Entsagung oder Verzicht in einem grösseren Sinn, es geht nicht nur ums Essen, ein absoluter Schlüsselbegriff im Buddhismus. Es geht nicht darum, dass das selber das Ziel ist, aber es ermöglicht uns, wie den Blick frei zu kriegen für das, was eigentlich letztlich Befreiung oder Glück oder Frieden ist.
Braucht man dann für die Erkenntnis Ruhe und Rückzug oder kann einem nicht mit dem hektischen Verkehr oder auf dem Paradeplatz Zürich plötzlich etwas in den Sinn kommen, wo man sagt, wow, das ist eigentlich noch entscheidend für mein Leben, obwohl Lärm und nicht Stille präsent ist?
Also theoretisch wäre es möglich, praktisch ist es für die meisten Leute unmöglich. Also wir sind so in unserem Getriebe, wir sind so überfüllt mit Informationen, wir sind so hektisch und einfach beschäftigt. Unser Leben ist so voller Krümpel, dass es wirklich ein Weg ist, eine andere Dimension vom Leben zu entdecken, wenn wir wie einmal den Krümpel ein bisschen aus unserem Leben rausnehmen. Ein bisschen auf Distanz gehen, Raum schaffen und dann plötzlich entdecken wir dort drin eine unglaubliche Leichtigkeit.
Kann man das in einem Tag oder muss man sagen, jetzt brauche ich 2-3 Wochen oder am besten 2-3 Monate?
Eigentlich kann man es in jedem Moment entdecken. Also in jedem Moment, wo man so wie innehaltet und einfach einmal einen Moment wieder den Körper spürt, egal wo man ist, einfach einen Moment wieder stoppen und den Körper spüren, sich spüren, dann merkt man schon in dem Moment so wie, ah ja, genau, es gibt eine Möglichkeit von Freiheit in jedem Moment. Aber aus einer anderen Perspektive könnte man auch sagen, es braucht ein ganzes Leben. Mhm. Es braucht wie die kontinuierliche Bereitschaft, immer wieder loszulassen, immer wieder bereit sein, einfach mit veränderten Bedingungen zu sein, sich nicht festzuklammern an irgendwelchen Umständen, wie die Welt sollte sein, wie andere Menschen sollten sein, sondern immer wieder die Bereitschaft zu entwickeln. Okay, ich lasse los. Okay, jetzt ist es so.
Also man kann wieder Blinker setzen im Alltag, den Motoren mal abstellen, für einen Moment die Ruhe geniessen, wieder zu sich selber finden. Mhm. Was gibt es denn noch für andere Formen vom Verzicht im Buddhismus, wo Sie sagen, das ist auch noch entscheidend, dass man vielleicht auch weiterkommt im eigenen Leben mit seinen Gedanken?
Also auf der einen Seite hat der Buddha so wie grundlegende Ethik gelehrt. Dort geht es darum, auf Sachen zu verzichten, auf Handlungen zu verzichten, die uns Leiden bringen. Das ist die eine Ebene. Dann gibt es eine andere Ebene, wo man auf Sachen verzichtet, um wie einen Geschmack zu kriegen von Freiheit. Und das kann sein, verzichten aufs Nachtessen, das kann sein, verzichten auf Gespräche, wenn man zum Beispiel in einen Meditationsretreat geht, dann geht man ins Schweigen, man verzichtet auf Lektüre, man verzichtet auf Unterhaltung, man verzichtet auf ganz viele Sachen, auf Komfort und entdeckt genau dort in eine Leichtigkeit und Raum und Freude.
Also ist Meditation ein Teil vom Verzicht, wenn man in eine Meditation hineingeht?
Genau. Das ist zum Beispiel auch ein Verzicht. Zum Beispiel sitzt man still und man will sich kratzen und dann verzichtet man darauf, dem Impuls nachzugeben und merkt, dass man wie die Freiheit hat, einem Impuls nachzugeben oder nicht nachzugeben.
Also Selbstbeherrschung?
Es ist nicht nur Selbstbeherrschung, sondern wie eine Freiheit zu entdecken, ich muss meine Bedürfnisse nicht immer sofort befriedigen.
Danke vielmals, Yuka Nakamura, für den Moment. In einem späteren Teil von unserem Treffpunkt werden wir dann alle Gäste miteinander ins Gespräch bringen. Zuerst wollen wir aber noch vom Fatih Dursun wissen, wie es im Islam ist, wie Muslim fastet, was Verzicht für sie bedeutet. Das in ein paar Minuten hier bei uns auf dem Eis.
Thank you. Just when I needed you.
Freitagvormittag, 22 Minuten vor 10. Weil wir viele muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger haben, wissen die meisten von uns, was Ramadan ist oder haben mindestens den Begriff schon gehört. Ramadan im Jahr 2010 ist der zwischen Mitte August bis Mitte September, genau vom 11. August bis zum 8. September. Jetzt fragen wir uns natürlich, wer hat den Ramadan erfunden? Der Fatih Tursun, Bürger mit muslimischem Hintergrund, in der Schweiz geboren und aufgewachsen, weiss es. Herr Tursun, wer hat es erfunden, das mit dem Ramadan?
Ich muss ein bisschen ausholen. Der Ramadan, respektive der Fastenmonat Ramadan, ist vor über 1400 Jahren gestartet. Aber die Fasten selber ist keine islamische Erfindung. Das heisst, auch vorher hat das Fasten in anderen Religionen stattgefunden, aber mit der Entstehung vom Islam vor über 1400 Jahren ist eine Offenbarung vom Erzengel Gabriel an den Propheten Mohammed gesendet worden. Und das ist in dem Monat Ramadan passiert, in dem Fastenmonat, wo die Verse offenbart worden sind. Und ab dann, eben vor über 1400 Jahren, hat das Fastenmonat, oder sprich Ramadan, wo der Monat auch so im Arabischen heisst, angefangen.
Also das heisst, er hat die Offenbarungen bekommen und er hat nicht gefastet und auf das aber die Offenbarungen bekommen.
Genau, also das ist ein Vers aus dem 2. Kapitel im Koran, Vers 183, für die, die nachschlagen wollen, wo es geheissen hat, euch ist das Fasten vorgeschrieben, so wie denen, dass das, wo vorher gefastet haben, auch fasten. Erst ab dann hat das Fasten für Muslime dann ein Gebot Charakter bekommen.
Das ist ein ganzer Monat. Fasten tun die Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und nachher dürfen sie etwas essen. Was bringt das einem Moslem ganz persönlich, wenn er jetzt den Ramadan einhält, den ganzen Monat? Also eben, ein Monat, nicht ein Tag, nicht der Karfreitag.
Genau. Also vielleicht noch ganz kurz zur Präzisierung. Es ist vom Morgen Dämmerung, also es ist vor dem Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Vielleicht zu der Zeitrechnung kurz. Also das Fasten selber an dem Tag richtet sich nach der Sonne, aber der Fastenmonat selber als solcher richtet sich nach dem Mondkalender.
Also darum ist der auch immer in einer anderen Zeit, also jetzt das Jahr August bis September.
Genau, weil der Mondkalender 10-11 Tage weniger hat im Jahr als Sonnenjahr, verschiebt sich das jedes Jahr um 10-11 Tage nach vorne, sodass ein Mensch in seinem Lebenszyklus 1 bis 2 Mal wirklich mal im Winter, im Frühling, im Sommer, im Herbst dort fasten. Das Fasten selber, also die meisten kennen das mehr mit den äußeren Faktoren. Man tut kein Essen zu sich nehmen, man tut nichts trinken, es gibt auch keinen Geschlechtsverkehr. Das sind die äußeren Faktoren, die körperlichen Bedürfnisse. Aber es gibt auch noch innere Faktoren, die mindestens, wenn nicht noch wichtiger sind, wo man auch mit dem Maul fasten, mit den Augen fasten, mit der Zunge fasten, mit den Händen fasten. Das heisst, ich schaue, dass ich in dem Monat einmal im Jahr mich fernhalte von schlechten, also Aussprüchen, wenn ich jemanden beleidige oder lüge oder jemandem anderen etwas wegnehmen tun. Oder das sind Sachen, wo ich mich selber muss erziehen, damit mein persönlicher Charakter gestärkt werden kann.
Aber das hat einen nahen Zusammenhang, dass wenn man auf Äußerliches verzichtet, eben innerlich auch mehr bereit ist und sich mehr Gedanken dann macht über das, dass es bewusste Handlungen sind und eben nicht einfach blöd schwätzen über den Arbeitskollegen oder schimpfen über den Nachbarn.
Genau. Es ist auch noch wichtig, dass eben die körperlichen Bedürfnisse, wie Sie gesagt haben, bewusst mal in den Hintergrund stellt und die Seele und Geist schärfen. In mich eingehen und sagen, was ist eigentlich der Sinn von meinem Leben? Was mache ich da? Wie gehe ich um mit meiner Familie, mit meinen Nachbarn, mit meinen Kollegen? Dass ich dort meinen Geist schärfe und auch in dem Sinn das in den Vordergrund stellen tue. Also mein Körper braucht Nahrung, aber mein Geist genauso.
Das finde ich einen riesen Anspruch, weil man sagt einem Moslem, mach das während diesen 4 Wochen, während dem ganzen Monat gibt es irgendwie eine Anleitung. In dieser Zeit gibt es irgendwelche Zusammenkünfte in der Moschee, die ganz bewusst auf das ausgerichtet sind.
Der Monat, genau der Monat der Monat Ramadan, der ist sehr geprägt von sozialen, von gesellschaftlichen Anlässen. Das heisst, es gibt jeden Abend ein Programm. Entweder für die Moscheegänger, dass jeden Abend in der Moschee zusammen gebetet wird, zusammen gegessen wird, zusammen gefeiert wird, oder auch sozial, gesellschaftlich, wo man sagt, wir lassen Leute besuchen oder wir lassen Leute einladen, wo man dann gemeinsam, das tut auch am ersten, in der ersten Minute, wo man mal ein Glas Wasser trinkt, schätzt, jetzt habe ich den ganzen Tag darauf verzichtet, bewusst. Und der erste Tropfen, den ich einfach einnehme, das ist so eine Schätzung da, wo sonst einfach selbstverständlich ist in unserem Leben.
Wenn ich so das höre, Herr Dursun, wäre es etwas Wunderbares zum Weiterziehen nach dem Ramadan. Also ich meine jetzt nicht mit dem Verzicht auf Essen, sondern das, was innerlich könnte abgehen in einem Menschen.
Genau, also es hat auch noch einen tiefen Hintergrund, wieso dass das nicht täglich oder wöchentlich oder monatlich stattfindet. Weil wenn das jeden Monat wäre, dann würde ich wieder die Schätzung, das nicht sehen. Das ist wie wenn ich immer Tag hätte, dann weiss ich nicht, wann kommt Nacht oder wenn immer Nacht wäre, ja, was kommt nachher? Also es hat einen Grund, wieso dass ich das nur einmal im Jahr mache, dafür dann bewusst und konzentriert.
Also dann wäre es kein Verzicht, sondern dann wäre es eine Lebensgewohnheit in dem Sinn. Genau. Noch etwas, Herr Dursun, wo ich denke, die Leute arbeiten ja gleich. Also gerade unsere muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger während dem Ramadan, die nehmen ja nicht Ferien im Normalfall, die arbeiten gleich. Ist das nicht extrem hart, vor allem auch im Winter, wo man doch noch ein bisschen mehr Kalorien bräuchte eigentlich?
Das ist ja so, also der Körper muss sich in den ersten paar Tagen sicher daran gewöhnen, sowieso. Das ist natürlich eine Umstellung. Und dann zusätzlich natürlich auch, weil wir da in der Arbeitswelt integriert sind, braucht das natürlich auch noch in dem Sinne eine Überwindung. Da gibt es am Anfang immer wieder die gleichen Fragen, die gestellt werden von den Kollegen. Aber mit der Zeit ist das kein Thema mehr. Und wie Sie auch eingangs gesagt haben, dass Ramadan, weil auch Muslime jetzt ein Teil von der Gesellschaft da sind, immer bekannter wird.
Ist es auch ein Stolz, wo man nachher kann sagen kann, Ende vom Ramadan, ja, ich habe es geschafft?
Das kann man auf jeden Fall. Und das ist auch der Höhepunkt mit dem Fest, mit dem Viertag, der 3 Tage dauert. Das ist wie eine Belohnung. Ich habe die ganze Zeit auf die Prüfung hingeschafft und trainiert. Mhm. Und dann habe ich auch ein Geschenk in dem Sinn verdient. Und vor allem, wenn dann andere dann auch sagen, ich könnte das nie und wow, ich bin dann beeindruckt. Das gibt doch irgendwo eine Anerkennung. Aber wir machen das ja nicht, damit die anderen applaudieren, sondern einfach aus freiwilliger Absicht.
Fatih Dursun, danke vielmals für den Einblick in den Fastenmonat Ramadan, was da passiert auch bei einem Moslem und was es für eine tiefere Bedeutung hat. Wenn Sie jetzt aufmerksam zugelassen haben, vielleicht schon seit den 9, dann ist es Ihnen eventuell gleich gegangen wie mir, dass Sie gedacht haben, Buddhismus bei den Muslimen und bei den Christen, das Thema Verzicht, Fasten, da gibt es so viele Gemeinsamkeiten. Und die schälen wir raus im nächsten Teil hier bei uns.
Thank you.
Es ist 10 Minuten vor 10 Uhr, der Treffpunkt am Karfreitag. Verzicht als Gewinn. Ohne Fragezeichen. Einfach so haben wir als Titel gewählt von der heutigen Sendung. Und wir haben Gäste bei uns im Studio, weil wir bis jetzt in der ersten Stunde so darüber geredet haben, was heisst eigentlich Verzichten, vor allem auch Fasten, in den verschiedenen Religionen. Der Fatih Dursun, er ist Moslem, Yuka Nakamura, Buddhistin und zwei Vertreter von der grossen christlichen Kirchen in der Schweiz, der evangelische Theologe Martin Hirzel und der katholische Seelsorger Thomas Münch. Sie alle sind jetzt da im Studio. Und wenn man so gehört hat, wie Sie vorher erklärt haben, was ist eigentlich Tradition vom Verzichten, vom Fasten in Ihrer Religion zu Gemeinschaften, dann hat man gemerkt, da hat es einen Haufen verschiedene Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel das, was der Herr Dursun am Schluss gesagt hat, einmal einfach zur Ruhe kommen. Wieder weg von dem, was aussen läuft, Seele und Geist zu pflegen, sich selber etwas Gutes zu tun. Frau Nakamura, sie nickt mit dem Kopf, das haben wir von Ihnen auch gehört. Das ist ganz ähnlich, das ist ein näherer Bezug auch zu dem Fasten oder Verzichten, wie es im Islam praktiziert wird.
Absolut, ja. Also, es geht wirklich darum, in eine andere Richtung mal zu schauen, nicht immer uns so zu beschäftigen, so zu füllen mit irgendwelchen, ich sage jetzt mal, weltlichen Aktivitäten, unser Leben nicht immer auszurichten, auf noch mehr besitzen müssen, auf noch mehr müssen erreichen, leistungsmässig, mehr Status zu gewinnen, sondern wie in eine andere Richtung zu gehen und zu suchen und zu merken, das Glück ist eigentlich an einem ganz anderen Ort zu finden.
Würden Sie das als evangelischer Theologe so auch unterschreiben? Thomas Münch vielleicht zuerst. Als katholischer Theologe, habe ich jetzt gesagt, evangelisch, nicht, dass ich noch ein Genusch mache mit euch zwei, Herr Münch.
Also ich denke, was wir gehört haben oder im Islam, dass vor allem eben der körperliche Verzicht ja etwas mit unserem Körper dann auch macht. Und das, was dann mit dem Körper gemacht wird, dass wir das könnten nutzen, um in uns zu gehen und zu sehen, wo wir sind. Also, du hast das sehr schön gesagt, mit dem Verzicht, mit der Hand und so weiter, oder? Das, denke ich, ist bei uns ziemlich ähnlich. Und die Erfahrungen, die wir ja haben im Fasten, sind ja genau die. Da passiert etwas mit mir. Da kann ich gar nicht mehr anders. Was ich aber faszinierend fand vorhin beim Buddhismus, ist eigentlich der ganz andersrum Zugang. Ich lasse nicht auf den Körper und sage, jetzt verzichtest du etwas und das macht etwas mit mir, sondern genau andersrum. Ich sage eigentlich, ich stehe an, gehe in meinen Körper inne und dadurch schalte ich mir den Geist auf. Also das Denken, das ständige Denken an irgendetwas, oder? Das Wollen. Das finde ich faszinierend. Der Zugang ist gerade andersrum, nicht vom Körper her, sondern mehr vom Geist her.
Kann man sagen, je radikaler, also das Wort jetzt im positiven Sinn, umso besser. Herr Hirzel, würde Sie jetzt sagen, also wenn ich wirklich auf der Suche bin nach mir selber, dann ist Verzicht und Fasten wirklich ein guter Teil und dann nicht nur auf einen Teil von Sachen wie zum Beispiel Essen verzichten, sondern ganz und gar, dass man das so richtig in Anführungszeichen hart an sich selber testet.
Ja, also da hätte ich vielleicht meine Bedenken. Ich denke, das Fasten kann unterstützend sein, wenn es darum geht, zu fragen nach dem Wesentlichen im Leben, nach dem, was einem treibt, dann kann es sicher gut sein, zu verzichten, um eben können, einmal zu hören, was ist eigentlich da? Was sagt uns das Evangelium? Und wenn wir aber meinen, wir können durch unsere quasi Beherrschung von uns selber zu dem gelangen, denke ich, hätte ich meine Mühe. Ich denke, in der Bibel ist Fasten nicht ein Askese im Sinn von, ich tue meinen Körper sozusagen abtöten, Lagen. Sondern es ist immer in einem Zusammenhang. Sei es mit dem Spenden, mit dem Gutstun für andere, mit dem Warten auch, zum Beispiel der Mose, der die Gesetzestafeln auf dem Sinai überkommt, also dass man von Gott her etwas erwartet. In dem Sinn eine gute flankierende Massnahme.
Im Islam ganz ähnlich. Sie haben genickt, Herr Dursun.
Genau, also ich glaube, wenn wir schaffen, auch mal aus dieser Hektik, aus dem Alltag, aus dieser Überflut von dieser Informationen einfach mal einen Schritt rauszumachen, wie wir es vorher gehört haben, aus dem irdischen Leben, dass man einfach mal überlegt, was ist mir im Leben wichtig? Wie will ich meinen Alltag gestalten? Dass ich da auch wieder eine innere Ruhe finde und einen Ausgleich finde. Das ist ja heute auch die Herausforderung für die Menschen in dem Alltag, nicht nur wirtschaftlich gesehen, sondern wir haben auch unsere Sorgen und Kummer und Probleme im Familienleben, im wirtschaftlichen Leben. Einfach mal nachzudenken, haben wirklich alle Menschen auch immer genug zu essen wie ich, haben auch alle ein Dach über dem Kopf wie ich, oder dass ich da wieder ein bisschen die Relationen wieder finde.
Dann gibt es ja Leute, die sind so zwirbelig und quirlig, denen fällt so etwas sehr wahrscheinlich schwerer. Wie leitet sie jemanden an? Frau Nakamura, die jetzt vom Typ her eher Mühe hat, zur Ruhe zu finden und ja, einfach das, was jetzt Herr Dursum beschrieben hat, auch zu machen?
Eigentlich geht es nicht einfach darum, ruhig zu werden. Es geht darum, überhaupt mal zu merken, was alles an Unruhe in unserem Leben rum ist. Also wenn man mal ansitzt aufs Meditationsküssi oder wenn man verzichten auf Unterhaltung, wenn man verzichten auf, weiss auch nicht, irgendeine spannende Krimi oder so, dann merken wir, da ist ganz viel Unruhe rum. Und zuerst einmal geht es darum, wie zu merken, wow, ich bin so abhängig von so vielen Sachen. Und dann im Buddhismus geht es darum, wie das zu untersuchen und wie genauer kennenzulernen, wie funktioniere ich, wo bin ich gefangen, und dann durch die Praxis immer wie mehr zu lernen, es gibt eine andere Möglichkeit, wie ich wie freier werden von all diesen Abhängigkeiten. Also wir sind eigentlich in einer grossen Abhängigkeit im jetzigen Zustand. Und wir üben mit ganz feinen Methoden, eben zum Beispiel sich nicht kratzen sofort, mit so ganz feinen Übungen, wie dort aus dem absolute reagieren müssen, rauszukommen. Und wie dort zu merken, ich habe dort auch gewisse Wahlfreiheit in meinem Leben.
Macht mich das Verzichten zu einer besseren Buddhistin?
Es geht nicht darum, eine bessere Buddhistin zu werden. Es geht darum, Freiheiten zu entdecken, aus Abhängigkeiten rauszukommen.
Aber auch die Frage an Sie, Thomas Münch. Kann man mehr entdecken von seiner Religion, von seinem Glauben, wenn man fastet? Macht mich das auch da wieder in Anführungszeichen zu einer besseren Christin, wenn ich faste und verzichte?
Also ich glaube, da möchte ich davor setzen eigentlich. Fasten oder Abstinenz hat keinen Wert an sich, auch nicht im religiösen Sinne. Das ist immer nur ein Vehikel zu etwas, oder? Und deswegen ist dieser Vergleich zu sagen, wenn ich faste, bin ich dann der bessere Christ, das finde ich eine sehr heikle Frage und ich würde sie verneinen. Also ja, es ist ein Vehikel für mich, wenn ich das mache, aber nicht dadurch bin ich.
Dann ist man, Herr Dursun, auch nicht ein schlechter Muslim, wenn man mal sagt, aus irgendeinen verschiedenen Gründen, man macht den Ramadan nicht mit.
Nein, also wie wir gerade vorher von Thomas Münch gehört haben, ist es auch im Islam so. Also es muss auch einen Sinn geben und eine Bedeutung geben. Und nicht wie es andere machen, mache ich es auch. Oder wie es meine Eltern und Großeltern gemacht haben, mache ich es auch. Und Fasten ist ein Teil, das Gebet ist ein anderer Teil. Hilfe für andere ist wieder ein anderer Teil. Also das sind alles verschiedene Elemente, die mich dorthin führen sollten. Und freiwillig.
Freiwillig, das ist, glaube ich, noch ein wichtiges Stichwort. Freiwillig haben auch Sie schon verzichtet, gefastet auf irgendeine Art. Wir werden von Ihnen persönlich das auch noch hören in der zweiten Stunde vom Treffpunkt. Und wenn Sie jetzt daheim Fragen an unsere Gäste haben, dann schreiben Sie die an studio@deres1.ch.
Soy guajiro, vivo libre y soberano. Hay penas que ni las cuento y amores que me los callo. La piel la tengo curtida, los ojos entrecerrados. Ese cariño a la vida nace en mi tierra en su canto.
Wer sich einfach einmal Zeit nimmt und sich aus der Hektik vom Alltag rausnimmt und sagt, heute Abend muss ich jetzt nie hier rennen, sondern heute Abend tue ich mal ohne Fernsehen und ja leider auch ohne Radio oder Abend verbringen. Wer eine Zeit lang auf Schocke verzichtet und dann wieder ein Täffeli davon auf der Zunge vergehen lässt, der erlebt plötzlich den Geschmack von Schocke anders und neu und intensiv. Das ist aus meiner Sicht Verzicht mit Gewinn. Man redet über diesen Verzicht im Zusammenhang von Karfreitag, Verzicht auch in anderen Religionen und man will den Verzicht auch völlig abgekoppelt von religiöser Überzeugungen mal anschauen und anhören miteinander. Mit Ihnen studio@drs1.ch Ihre Meinung, Ihre Fragen. Der Treffpunkt am Karfreitag. Am Mikrofon ist Ladina Spiess. Treffpunkt auf deren Seite, der Karfreitag, mit einer angeregten Diskussion mit meinen Studiogästen auch während der Nachrichten und der Musik. Der Fatih Dursun, er ist Muslim, Yuka Nakamura, Buddhistin. Dann haben wir den evangelischen Theologen Martin Hirzel bei uns und den Gemeindeleiter, katholischen Seelsorger, den Thomas Münch. Als Schlusspunkt in der ersten Stunde hat der Herr Dursun gesagt, es muss freiwillig sein. Herr Dursum, wir möchten noch mal kurz auf das zu reden kommen, weil wir haben von Peter Rauber ein Mail bekommen, um es kurz zusammenzufassen. Er sagt ja, es werden ja auch quasi Gesetze religiös vermittelt und es wird einem aufdoktriniert und es heisst, du musst fasten, du musst gewisse religiöse Gesetze, wir wollen das nicht ausweiten, auch einhalten. Aber sie möchten schon auf dem Wort freiwillig, wo wir die erste Stunde abgeschlossen haben, drauf bleiben.
Auf jeden Fall. Also, es ist wichtig, das Prinzip, mit welcher Absicht mache ich so etwas. Tue ich Fasten, jetzt, weil wir beim Thema Fasten sind, wir können aber auch andere Themen nehmen, zum Abnehmen, tue ich aber Fasten, weil es ein Gebot ist. Aber warum mache ich das? Also ich als Muslim muss jederzeit das auch hinterfragen und kritisieren. Nicht nur, weil meine Eltern und Großeltern das auch gemacht haben, mache ich das auch, sondern was ist der Sinn und Bedeutung von dem Fasten? Und dass ich dann das freiwillig dann auch machen tun. Also der gesunde Menschenverstand ist da gefragt. Mhm. Und also nicht einfach nachmachen, was die anderen machen.
Auch in den christlichen Kirchen ist das nicht ein Gesetz, das steht in der Kirchenordnung und das muss man jetzt, Martin Hirzel, sondern das basiert auch auf der Freiwilligkeit, wo jeder für sich selber muss hinterfragen, warum mache ich es und warum nicht.
Ja, eben, ich habe es schon mal gesagt, die reformatorische Kirche, die Reformierten haben gerade mit der gesetzlichen Fastenpraxis Mühe gehabt, weil sie gesagt haben, wir können nicht durch das Befolgen von diesen Gesetzen sozusagen vor Gott gut dastehen, sondern das Fasten, wenn man es üben soll, in der Unterstützung von unserer persönlichen Frömmigkeit, vom Gebet sein. Also sie haben stark auf die Freiheit vom Glauben Wert gelegt. Mhm. Und ich denke, in dem Sinn, ja, der kann seinen Platz haben. Wenn es zum Gesetz wird, dann eben kommen andere Zwecke rein, wie ich will abnehmen oder ich will ein besserer Mensch werden oder so Sachen.
Da haben wir noch ein Mail bekommen von einer Herr oder Frau Sommer, glaube ich, die jetzt das Gegenteil sagt, dass vor allem bei den Moslems, wenn sie jetzt Nacht essen, in der Nacht, das ist doch völlig ungesund und sie hat es schon erlebt, weil sie mehrere Jahre in Asien gelebt hat, dass die Moslems meistens zunehmen, da Gewicht zulegen während dem Ramadan. Herr Dursun,
das ist ein wichtiger Punkt und jetzt kommt da genau das, die Differenzierung. Was der Glaube, jetzt in dem Fall der Islam, lehrt und was Menschen und jetzt in dem Fall Muslime daraus machen, sind manchmal völlig zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das ist Realität, also das dürfen wir nicht ignorieren und auch nicht beschönigen, dass dann eben der Sinn vom Fasten oder in dem Monat auf einmal irgendwie auf der Seite ist und dann viel mehr dann das Gemeinsame, das Gesellschaftliche im Vordergrund steht und dann halt am Abend isst und gar nicht überlegt, was habe ich eigentlich heute gemacht und was sollte ich eigentlich morgen wieder machen. Das ist auf einmal wieder eine andere Idee dahinter.
Und zum Umgekehrten haben wir ja auch, Thomas Münch, Sie haben in der Kirchengemeinde so eine Fastenwoche gehabt mit 15 Kirchengemeindemitgliedern oder auch Leuten, die nicht unbedingt in der Kirche so aktiv dabei sind. Ist denn das Abnehmen ein Thema?
Also ein Thema. Also ich weiß nicht, wie stark die Motivation bei der Einzelnen ist, zu sagen, ich mache da mit, dann verliere ich noch ein paar Kilo. Mhm. Aber die Erfahrung zeigt ja, dass das gar nicht, das ist nicht nachhaltig. Sicher, ich nehme 5 bis 7 Kilo ab, weil ich faste immer ein bisschen länger in den 10 Tagen. Aber sagen wir mal, innerhalb von einer Woche ist das ganze Wasser und die Muskelmasse, die ich da verliere, die habe ich dann wieder antrainiert oder angetrunken. Also da macht sich nicht viel Unterschied. Wie stark das zur Motivation beiträgt, das weiß ich nicht. Und da frage ich dann eben auch nicht in dem Sinne nach. Können wir wegen dem, sondern wenn Sie dann mal da sind und mit uns zusammen das machen, dann geht ja auch ein gemeinsamer Weg. Aber wie du das gerade gesagt hast, in der Gruppe passiert da etwas, oder? Und das, denke ich, ist viel wichtiger als das Abnehmen, oder? Da muss man nicht zu mir in die Fastenwoche kommen. Dann geht man lieber in irgendeine Klinik und soll das machen.
Was ist denn Ihre Motivation, dass Sie es überhaupt machen?
Also, ich kann dann bei mir noch dazu sagen, für mich ist meistens so in der Fastenwoche nach 3 oder 4 Tagen habe ich so meine geistige Höheflüge. Also, die ganze Gedanke, es geht alles viel schneller. Körperlich ist wiederum etwas anderes, man ist langsamer, man hat ein bisschen mehr Mühe, aber diese geistige Höheflüge für die grossen Gedanken, das ist etwas Tolles. Allerdings für die alltägliche Sache, da vergesse ich den Postizettel und so Zeug. Also die ganz alltäglichen Sachen sind dann weg. Und das ist so meine Motivation, dass ich einmal im Jahr mir kann Zeit nehmen, ich nehme dann auch immer mir einen theologischen Schmöker in den Zeittag vor, dass ich da kann einsteigen.
Frau Nakamura, Buddhistin, wie ist die Motivation bei Ihnen, jetzt im Buddhismus allgemein, aber auch bei Ihnen persönlich, für den Verzicht, auch für den Rückzug, den Sie selber persönlich ja auch schon intensiv erlebt haben?
Also die Frage von der Motivation ist absolut entscheidend. Und ich merke das bei mir immer wieder, dass ich selber muss überprüfen, warum mache ich etwas Bestimmtes. Der Buddha war wirklich ein Pragmatiker und hat gesagt, schaut, wenn ihr gewisse Sachen macht, dann führen die zu weniger Leiden. Und in dem Sinne ist es wirklich eine spirituelle Praxis. Aber es kann sehr schnell passieren, dass man eben sich will beweisen, dass man etwas kann, dass man etwas will erreichen, dass man will eben eine gute Buddhistin sein. Da muss man wirklich sorgfältig anschauen. Was ist genau die Motivation? Das ist absolut entscheidend. Wenn es nur darum geht, irgendetwas zu erreichen, im Sinn von eben für sich persönlich, dann hat man eigentlich den Sinn verfehlt. Meine Motivation, ich versuche meine Motivation so auszurichten, dass es wirklich um die spirituelle Praxis geht. Wirklich letztlich um Befreiung fürs Wohl von allen Wesen.
Und Sie haben das auch so erlebt in dieser Zeit, wo Sie bewusst verzichtet haben und sich zurückgezogen haben?
Ich bin schon mehrmals einfach intensiv für mehrere Monate meditieren. Ich habe mich zurückgezogen. Ich bin quasi an Ort gegangen, in Klöster oder in Zentren, wo ich auf ganz viel Komfort, auf Unterhaltung, auf Gespräche verzichtet habe, aufs Nachtessen verzichtet habe und so weiter. Und das ist alles ein Teil von der Praxis, von den eigenen Geist kennenlernen und Freiheiten entdecken, die möglich sind, wenn man eben einmal verzichtet.
Herr Dursun, bei Ihnen, wenn Sie den Ramadan mitmachen, können Sie so etwas nachempfinden oder erleben Sie etwas ganz Ähnliches, wie es der Herr Münch und Frau Nakamura jetzt beschrieben haben?
Hat sehr, sehr viele Parallelen und Gemeinsamkeiten. Ich sehe es vor allem auf zwei Ebenen. Also auf der individuellen Ebene, da ist es für mich wie ein Neubeginn. Jedes Jahr wie eine Bilanz, wo ich einfach einen Strich drunter mache. Und jetzt weiss ich, jetzt habe ich wieder eine neue Chance in meinem Leben, wo ich kann wieder weiter starten. Und auf der kollektiven Ebene dann der Gemeinschaftssinn, wo ich ganz bewusst erlebe und spüre. Also, dass ich nicht allein bin auf dieser Welt, sondern dass ich da mit meiner Familie, mit der Gemeinschaft etwas Gemeinsames erleben tue. Und vor allem, dann der Höhepunkt mit den Festtagen und Feiertagen am Schluss.
Martin Hirzel, Verzicht in Ihrem Leben, wenn Sie jetzt so in die Passionszeit zurückschauen, oder vielleicht heute Karfreitag, was ist da, wo Sie bewusst darauf verzichtet und was löst es aus?
Also so richtig fastet habe ich noch nie, also so richtig verzichtet, aber beeinflusst auch vom ursprünglichen christlichen Fasten, gerade vor Ostern, eben auf Sinnen, was geht es im Glauben. Oder auch von der Verzichtsbereitheit, die wir heute ja spüren, wo wir müssen verzichten auf den Überfluss. Da habe ich ja auch ganz natürlich vor vielen Jahren angefangen, auf Alkohol zu verzichten in der Passionszeit, auf Fleischkonsum einzuschränken. Aber eigentlich eben so ein bisschen gut protestantisch, nicht so ganz nach Regeln, sondern mehr aus einem inneren Gefühl heraus. Verantwortungsgefühl.
Und gebracht hat es was?
Ganz ähnlich, wie wir es gehört haben aus dem Buddhismus, aus dem Islam, dass es einem befreit, dass es einem eine Zäsur gibt, wo man neu anfangen kann, wo man kann, alles mit neuen Augen sehen und auch eben viele Gewohnheiten loswerden.
Jetzt kommt mir gerade in Sinn, in der ersten Stunde habe ich noch etwas versprochen, das ich jetzt ganz kurz gerne noch einhalten möchte, das Wort dem Thomas Münch, dem katholischen Seelsorger, noch geben, wie es Jesus gehalten hat mit dem Fasten. Sind wir nicht mehr dazu gekommen, unbedingt die Frage noch hinten dran hängen, Thomas Münch. Es sind ja eben, Buddha hat gefastet, der Mohammed hat eine Offenbarung gehabt und hat nachher gewusst, jetzt kommt der Fastenmonat. Wie hat es denn Jesus gehalten mit dem Fasten?
Also gerade diese österliche Zeit, diese 40 Tage vor Ostern, die werden explizit auch in der Tradition so definiert, dass man sagt, der Jesus hat am Anfang von seinem Weg 40 Tage gefastet und ging in die Wüste. Ich finde das so wunderschön, es hieß dann, vom Geist getrieben ging er in die Wüste. Das ist nicht etwas, was er gesucht hat, sondern vom Geist getrieben. Und dort merkt er dann, was ist mein Weg. Und das ist gerade eben, wo man, das haben wir jetzt bei allen meinen drei Mitkollegen und Kolleginnen da gehört, das ist genau diese Motivation, dieses Spüren, Neuanfang Und das kennen wir von anderen biblischen Figuren, wie beim Mose oder beim Elia, kennen wir das genau gleich. Und das sind eben immer diese Zahl 40. Und ich stelle mir das immer so vor, auch bei Arche Noah, das sind auch 40 Wochen. Dann gehen sie auf die 40 Wochen, wo wir im Fruchtwasser sind. Also das ist immer so etwas ganz Zentrales für einen Neubeginn.
Danke vielmals, Thomas Münch, auch Martin Hirzel, Yuka Nakamura und Fatih Dursun. Sie sind noch ein Zeitl im Studio, zum Teil wenigstens, weil auch gewisse Termine noch warten, auch einen Karfreitag auf Sie. Danke vielmals für den Einblick, den wir bekommen haben. Verzicht, wir haben es immer wieder gehört, das muss nicht unbedingt das Fasten sein, dass man verzichtet auf Essen. Es muss auch nicht unbedingt religiös prägt sein und ausgerichtet sein, sondern man kann auch einfach gewisse Zeiten mal sagen, jetzt verzichte ich auf etwas, dass ich es wieder mehr kann geniessen, dass der Genuss wieder in den Vordergrund kommt. Das ist eine Aktion, die immer in der Passionszeit auch gestartet wird vom Blauen Kreuz, heisst, tut sie Timeout, was dahinter steckt, in 3 Minuten.
Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour.
22 Minuten ab 10 ist es Karfreitag, ein Festtag. Lohnender Verzicht bzw. Verzicht mit Gewinn, über das reden wir bei uns im Treffpunkt. Und lohnender Verzicht, das war eine Aktion, so hat es wenigstens früher geheissen, passt bestens in unsere Sendung. Und heute heisst die Aktion Time Out. Es ist die Aktion vor Ostern vom Blauen Kreuz, das Blaue Kreuz, das in der Suchthilfe tätig ist. Und was will sie mit dieser Aktion? einfach die Leute auffordern, 6, 5 oder vielleicht auch nur eine Woche im Jahr auf etwas ganz bewusst zu verzichten. Die Idee vom Blauen Kreuz hier in der Schweiz ist eigentlich ursprünglich aus Deutschland gekommen. Der Hans-Rudi Seiler, er ist der Mann, der das Projekt beim Blauen Kreuz betreut. Und von ihm wollte ich wissen, wer macht denn da eigentlich mit? Wer ist das Zielpublikum bei der Aktion Timeout?
Am Anfang ist es eigentlich kein Publikum, Zielpublikum hat es nicht eingeschränkt, sondern es war offen gewesen. Und es war dann sehr verwundert gewesen, dass das vor allem Leute interessiert hat zwischen 20 und 40 Jahren. Was man eigentlich im Blaukreuz sonst nicht so hatte.
Jetzt ist es aber so, dass Blaukreuz vor allem bekannt ist in der breiten Bevölkerung dafür, dass man sich um alkoholkranke Menschen kümmert. Und jetzt kommen ihr mit so einer Aktion. Haben denn die Leute nicht irgendwie wie eine Scheu gehabt davor, dass sie gedacht haben, ja, ich habe nicht das Problem mit Alkohol, was will ich da mitmachen beim Blauen Kreuz?
Am Anfang ist es tatsächlich so gewesen. Die ersten 4 Jahre ist die Aktion so gelaufen, dass man verzichtet hat grundsätzlich auf Alkohol. Das ist schon drauf gestanden auf dem Talon. Und dann hat man noch zusätzlich können auf Sachen verzichten. Und wir haben das sofort aufgetan auf Konsumgüter, eben wie Kaffee, wie das Nikotin halt auch. Und auch Gewohnheiten. Das Autofahren und so, das hat man schon drauf gehabt, oder Fernsehen schauen. Mhm. Also, man hat das sehr aufgetan und hat dann nachher erstaunt festgestellt, dass die Leute sehr interessiert waren und gesagt haben, aha, das Blaukreuz habe ich gar nicht von dieser Seite gekannt. Also, es ist ein sehr positiver Aspekt gewesen.
Tun wir mal aufteilen in 3 Gruppen. Junge, Jugendliche, dann so Leute im mittleren Alterssegment und ältere Leute. Können wir bei den Jungen anfangen, auf was verzichten die am meisten?
Heute haben wir sehr viele junge Leute, weil man die Aktion vor allem in den Schulen streut. Und da stellen wir jetzt fest, dass es vor allem die neuen Medien sind. Das heisst, angefangen vom Handy, übers Fernsehen, Gamen, iPod, MP3-Player. Das ist sicher an vorderster Front. Und hinten dran, ziemlich gleich, kommen die ganze Palette von Süßigkeiten.
Und das mittlere Alter?
Das mittlere Alter, dort nehmen die neuen Medien ab. Dafür nimmt der Verzicht auf Alkohol zu. Also die mittlere Gruppe, die verzichtet schwergewichtig, wenn man alle Gruppen anschaut, meistens auf Alkohol. Aber da kommt der Kaffee dazu. Aber an erster Stelle sind ganz klar die Süßigkeiten auch dort. Und bei den noch älteren, also das ist so 60 plus bei uns, ist es dann an erster Stelle, so wie ich mich mal erinnere, ist es der Schocki.
Wieso, was denken Sie, warum ist das ausgerechnet bei den älteren Leuten Schocki, gesundheitlich bedingt vielleicht auch?
Ja, vielleicht sagen sie, ja, wir müssen da ein bisschen Rücksicht nehmen, wir müssen da auf Gesundheit schauen, das kann schon einen Einfluss haben. Und vielleicht, viele sagen manchmal, ja, auf was soll ich denn noch verzichten? Ich verzichte sonst schon auf viel in meinem Leben. Und dann sagen sie, ja gut, nehmen wir den Schocki. Das ist so etwas, was einfach im Alltag drin ist.
Jetzt haben wir über das Was geredet von dieser Aktion. Jetzt müssen wir auch noch über das Warum reden. Also was bringt das, wenn jetzt ein 10-Jähriger sagt, ich spiele nicht mehr Computer spielen für die nächsten 2 Wochen?
Einerseits kommt es von der Schule her, vielleicht, dass ein Lehrer sagt, so, jetzt machen wir in unserer Klasse, machen wir da mit. Und dann machen wahrscheinlich die meisten mit. Aber es gibt ganze Familien, die mitmachen, und dann machen natürlich auch die Jüngsten mit. Und die machen wahrscheinlich dann ein Aha-Erlebnis vielleicht, dass sie merken, es ist schwierig, auf etwas verzichten, was ich eigentlich jetzt alltäglich immer wieder brauche oder mache. Und das könnte dann noch zu Veränderungen im Alltag führen.
Und als Ersatzhandlung, dass man nachher sagt, ja, ich verzichte jetzt aufs Eint und dafür tut man es kompensieren mit etwas anderem. Haben Sie da Erfahrung von Rückmeldungen von Leuten?
Am Anfang haben wir ja nur den Verzicht gehabt. Wir haben nicht einen Ersatz gehabt. Und das haben wir dann mit der Zeit, haben wir dann das gemerkt, das ist noch wichtig. Darum haben wir auch den Namen geändert von lohnender Verzicht auf Timeout, eine Auszeit nehmen. Und viele Leute gönnen sich ja dann etwas. Und da haben wir jetzt noch nie so festgestellt, dass eben zum Beispiel von Kaffee wechseln viele zu Tee oder von Süßigkeiten wechseln viele zu Früchten. Einfach gesunde, sogenannte gesunde Sachen. Und da haben wir jetzt nicht festgestellt, dass Leute sagen, ja, das ist jetzt auch nicht gut, sondern es ist eher ein Ablösen. Es ist etwas, was befreiend wirkt und man plötzlich merkt, nach 3, 4 Wochen, das ist sogar noch besser. Und das macht es dann aus. Vielleicht geht das über Ostern aus, dass man etwas reduziert. Das muss nicht heissen, dass man nachher immer auf Kaffee verzichtet, um das Beispiel wieder aufzunehmen, sondern dass man, ich kenne jemanden, der hat 10 bis 20 Kaffee im Tag getrunken und hat dann durch die Aktion, wo er es reduziert hat, gemerkt, dass ihm das ja besser tut und heute ist er vielleicht bei 4, 5. Für viele ist das noch viel, aber ich denke, für ihn ist das schon ein massiver Einschnitt gewesen.
Also Verzicht als Gewinn, der Titel von unserer Sendung kommt da voll zum Tragen.
Auf alle Fälle.
Was verzichten Sie vor Ostern?
Ich habe dieses Jahr ganz bewusst einen Tag eingesetzt, Verzicht auf einen Bildschirm. Also Bildschirm heisst sowohl Computer wie Fernsehen. Ich habe es bewusst sehr niedrig gehalten in diesem Jahr, weil ich merkte, dass ich sehr viel zu tun habe. Und im Büro kann ich das nicht unbedingt machen, das funktioniert nicht, aber einfach im Privaten. Und das gibt mir auch wieder mehr Zeit. Also ich habe sehr viele Leute, wo ich mitnehme, im Briefkontakt bin oder so. Und diese Zeit nütze ich dann für das. Und das ist für mich Freiraum.
Hans-Rudi Seiler. Er ist Projektleiter beim Blauen Kreuz und zuständig für die Aktion Time Out. Die letzte Frage, die ich ihm gestellt habe, ist, ja, und auf was verzichten Sie? Die Frage gebe ich jetzt weiter, innen raus. Auf was verzichten Sie? Jetzt nicht unbedingt religiös motiviert, sondern einfach, was Sie sagen, zwischendurch einmal auf etwas verzichten, um es wieder mehr geniessen zu können. Wir sind gespannt drauf. Auf 0848 440 222 können Sie uns anrufen und uns sagen, auf was, dass Sie zwischendurch irgendwann im Jahr wieder bewusst verzichtet, um es mehr zu geniessen. 0848 440 222.
Thank you.
das ist der Treffpunkt auf dem Eis. 23 Minuten vor 11 ist es. Wir sind mitten im Thema Verzicht als Gewinn. In der ersten Stunde haben wir mehr darüber geredet, über den religiösen Aspekt, ausgehend vom Karfreitag, wo ganz viele Christen und Christinnen auf Fleisch verzichten, bewusst, und Fisch essen. Aber wir haben auch darüber geredet, was heisst Verzicht und Fasten im Buddhismus und im Islam. Jetzt in der zweiten Stunde haben wir umgeschwenkt und gesagt, ja, eigentlich verzichten kann jeder, ob es jetzt religiös motiviert ist oder nicht. Das spielt an und für sich nicht so eine Rolle, weil wir haben auch schon rausgehört, dass es einem gut tut, einmal ein gewisses Timeout, eine Auszeit zu nehmen und auf etwas zu verzichten. Wir fragen einmal Franziska Fessler am Karfreitagmorgen. Guten Tag, Frau Fessler.
Grüezi.
Frau Fessler, auf was verzichtet Sie ganz bewusst?
Ja, also ich gehe jetzt so viel, übertrieben viel fort und wir gehen dann auch, ja, wir leben dann auch bescheiden, oder? Und wir gehen dafür einmal, ja, wieder mal, ja, jetzt kann ich nochmal schwätzen. Eben, wenn mal etwas Spezielles ist, wenn zum Beispiel mal eine Geburtstag hat oder in der Familie, geben wir vielleicht einmal so zu essen.
Also, ja, dass es einen speziellen Anlass,
genau,
braucht?
Genau, einen speziellen Anlass ist das. Und das geniessen wir dann einmal auch. Und das ist eine Art für uns eben schön.
Also, wenn Sie jeden Samstagabend oder jeden Sonntag ein Entrecôte oder ein Cordon Bleu hätten, falls Sie Fleisch essen, wäre das irgendwie dann wie nicht mehr speziell, wenn es einmal ein feines Essen gäbe?
Genau, ja.
Und was heisst das für Sie denn? Also, was bewirkt das bei Ihnen, wenn Sie bewusst sagen, ich muss nicht immer alles haben, was ich kann haben?
Dann bist du zufriedener.
Mhm.
Also, wie haben Sie so?
Und das ist nicht, Frau Fessler, aus finanziellen Gründen?
Nein, nein, nicht unbedingt.
Ja, das kann ja auch eine Motivation sein und dann muss man verzichten und kann nicht wählen.
Nein, nein, das geht nicht um das, nein.
Also die Zufriedenheit, die im Vordergrund steht bei Ihnen.
Genau.
Danke, Frau Fessler, fürs Telefon. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Karfreitag. Was gibt es zum Mittag?
Ja, Fischstäbli.
Aha.
Ja.
Auch etwas, ja, Einfaches, nicht ein grosses Küche heute,
nein,
noch.
Nein, ganz, ja, einfach.
Sie haben ja so das recht, Frau Fessler. Danke vielmals und eine gute Zeit. Auf Wiederhören.
Ja.
Frau Fessler ist das gewesen. Sie hat gerade gesagt, es macht mich zufriedener, wenn ich auf etwas verzichten kann. Und meine Gäste hier im Studio haben alle gelächelt und genickt, Frau Nakamura. Das ist wirklich etwas, wo man sagen kann, Verzicht macht eben unter Umständen auch zufriedener, oder?
Genau, genau. Es ist, man sagt sogar im Buddhismus, I practice contentment, ich übe quasi Frieden, ich übe Zufriedenheit, indem ich eben nicht immer etwas brauche.
Nicht immer das auch brauchen oder nehmen, was man kann haben. Das ist, glaube ich, auch so die Quintessenz von dem, was Frau Fessler gesagt hat. Wir gehen noch zu der Verona Gaimann. Guten Morgen, Frau Gaimann.
Guten Tag miteinander.
Auf was verzichten Sie bewusst?
Also ich muss sagen, dass die Gedanken bei mir eigentlich in gleiche Richtung gehen. Also als konkretes Beispiel ist bei mir der Fernseher. Ich habe gemerkt, wenn ich mal zwei, drei Tage nicht Fernsehen schaue, dass ich nachher geistig viel offener bin, das zu empfangen. Und das genieße ich auch dementsprechend. Und mit den Jahren hat sich das auf unangenehme Sachen bezogen, zum Beispiel zu putzen. Also wenn ich jetzt mal eine Woche lang nicht putze, dann genieße ich das richtig, wieder mal rauszumisten, um den Staubsauger und so weiter. Ich glaube, dass dort versteckt drinnen Demut ist. Dass der Mensch in so Momenten wieder demütig wird, weil ich finde einfach, der Mensch wird so viel beeinflusst und abgestumpft durch das tägliche Allerlei, dass da Möglichkeiten sind, in sich hineinzugehen und wieder von vorne darf anfangen, jeden neuen Tag. Das ist eine Lebensphilosophie, die ich entwickelt habe und dank der habe ich eigentlich bis heute auch überlebt.
Frau Gaimann, ich merke, Sie überlegen sich sehr viel in Ihrem Leben. Das mit dem Demütig, können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben? Also was löst denn das aus? Demut gegenüber wem und was?
Das gibt x Beispiele. Zum Beispiel das naheliegendste, die Natur. Oder im geistigen Sinn, Dankbarkeit, dass man einfach Sachen nicht selbstverständlich anschaut, dass man einfach auch der Schöpfung gegenüber einen gewissen Respekt wachsen. Aber das kommt nicht von heute auf morgen. Das ist ein langwieriger Prozess. Und mein Credo ist einfach, wenn ich Nähe zu der Schöpfung suche, muss das absolut ohne Dogmen passieren. Einzig und allein mein freier Geist und mein freier Wille leitet mich. Alles andere ist Mittel zum Zweck, welchen auch immer.
Frau Gaumann, ich danke Ihnen ganz herzlich für die tiefen Gedanken, die Sie uns da Einblick gegeben haben für einen Moment. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Karfreitag.
Ja, und ich wünsche allen eine schöne Ostern.
Danke vielmals. Adi, Frau Gaumann.
Adieu.
Puh, da haben wir jetzt mit grossen Ohren zugelassen. Die Leute, die wir hier zu Gast haben im Studio, Martin Hirzel, evangelischer Theologe. Das, was Frau Gaumann gesagt hat, dass die Demut auch gegenüber der Natur, dass man da wieder einmal sagen kann, ich mache einen Schritt zurück, verzichten auf gewisse Sachen, dass ich die Natur zum Beispiel oder auch andere Menschen oder auch Tätigkeiten im Alltag wie das Putzen wieder neu kann erleben kann. Was sagen Sie jetzt als Theologe? Sie hat ganz bewusst gesagt, völlig unabhängig von irgendwelchen Dogmen im Leben, das möchte ich noch betonen. Aber was sagen Sie als Theologe zu dieser Lebenshaltung?
Ich finde es wichtig und richtig, dass man bewusst lebt, dass man verantwortungsvoll lebt, aufmerksam ist auf sich selber, das hat Frau Gaumann ja auch gesagt, wie man sich zu den Sachen stellt, zu den Mitmenschen und zum Schöpfer. Ja, und überlegt, wie gehe ich verantwortungsvoll um mit dem, was einem gegeben ist. Eben lasse ich mich sozusagen auch überschwemmen vom Überfluss und merke gar nicht mehr, was eigentlich ist. Oder gehe ich bewusst mit dem Umsetzen sehr bewusst ein. Und ich denke, wenn man sich da sozusagen ein bisschen im Klaren ist und wenn ein bisschen Ordnung in sein Leben bringt, mit so einem Verzicht, mit einem Fasten, dann kann man sehr viel gewinnen für sich und auch für die Umwelt und mit Menschen.
Und eben der Geist, wie Sie es gesagt haben, mit dem Fernsehschauen, nicht einfach den Geist so zudröhnen, dass man nicht mehr offen ist für Neues. Auch der Fatih Dursun, er nickt, das ist schon etwas Zentrales, auch für Sie im Ramadan, im Verzichten auf etwas, dass man eben auch nicht den Geist einfach zubetoniert und nicht offen ist für Neues.
Genau, das soll ja auch die Entfaltungsmöglichkeiten geben. Wir alle befinden uns auf einem Weg und das haben wir jetzt auch von der Hörerin gehört. Das ist ein Prozess gewesen. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert. Ich vergleiche das immer wie Kindererziehung daheim. Das ist nicht einfach irgendwie von heute auf morgen das Verhalten, das man dem Kind weitergibt, sondern es ist etwas, das Geduld braucht. Es ist etwas, das Zeit braucht. Aber je bewusster wir den Weg gehen, umso schöner ist am Schluss auch das Gefühl, wo man dann nachher bewusst erfahren tut.
Wir haben noch 2-3 interessante Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen. Ich bin sehr froh, dass Sie alle 4 noch hier im Studio sind. Eigentlich haben wir ja so nach den 10 irgendwann gesagt, es seien noch andere Verpflichtungen da, aber scheinbar interessiert Sie die Sendung so, dass Sie geblieben sind. Merci vielmals und wir werden noch Antworten geben auf Fragen von Hörerinnen und Hörern, die in den letzten 1-3 Viertelstunde hier bei uns ins Studio per Mail reingekommen sind.
Che diventa tempo in questo tempo che diventa amore. Ho conosciuto ragazze ridenti, fuggenti nel giro di poche ore. E con 2 ali di cera mi sono permesso di andare a toccare il sole. Qualche sorriso di madre fa crescere in fretta, fa bene alla pelle e al cuore. E adesso ho vinto, seppure si vince, che è tutto da dimostrare. Ho ereditato la terra che avevo.
guardo l'alba che insegue il tramonto, che insegue la notte per far l'amore. E sento te che mi riempi la stanza e la vita, che niente può farmi male. E penso dove saranno gli amici miei, quelli del tempo che c'era lei. Come vorrei, cosa saranno gli amici miei. Amore, amore, tienmi forte la mano e aiutami a ricordare. Io sono un piccolo uomo sotto un piccolo vetro che non si può più spezzare. Vorrei mandare in frantumi memoria, pensieri almeno per un saluto. E avere ancora vent'anni, ancora tutto da dire per un minuto. E chiudo gli occhi più forte del tempo, però tu non mi lasciare. E all'improvviso li vedo lontani, vicini, gli stessi di mille sere. E sento tutte le voci, la dolce, l'acuta, la tenue, la disperata. Devo chiedere scusa a qualcuno, ricordo, ma forse una puttanata. Stasera tornano tutti gli amici miei. Forse non sono partiti mai. Erano qui dentro di me.
Karl Freitag auf der Seite, 10 Minuten vor 11. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um Mails von Hörerinnen und Hörern anzuschauen und allenfalls zu beantworten von unseren Studiogästen, Thomas Münch, katholischer Seelsorger, der reformierte Theologe Martin Hirzel, dann der Fatih Dursun, er ist Moslem, und Buddhistin Yuka Nakamura. Sie sind zu Gast im Studio schon seit dem 9. und jetzt eben zu diesen Mails. Es macht für mich keinen Sinn, an einem Tag oder eine gewisse Zeit auf das Essen von Fleisch zu verzichten und dafür Fisch zu essen. Irgendwie geht ja das nicht auf. Das schreibt uns der Hans Oberli aus Schenkon im Kanton Luzern. Thomas Münch, katholischer Seelsorger. Warum dann nicht Fleisch und dann aber Fisch?
Ich denke, man muss unterscheiden. Herr Oberli, geht wahrscheinlich die Frage, ich esse kein Fleisch oder ich esse keine Fisch, mehr in die Richtung Ehrfurcht vor dem Leben. Mhm. Ich möchte nicht durch das, was ich esse, anderes Leben zerstören müssen. Und dann kann ich nicht mehr unterscheiden zwischen Fleisch oder Fisch oder andere Lebewesen. Mhm. Im religiösen Fasten, so wie mir, wie ich das vorhin beschrieben habe, in der katholischen Tradition, geht es eigentlich um den Verzicht von dem, was man normalerweise am wichtigsten hat. Diese Ursprünge stammen ja aus einer Hirtenkultur. Und die hatte Schafe oder sie hatte Ziege, also Fleisch war ihr Hauptnahrungsmittel. Und dann auf das zu verzichten, was ich am wichtigsten habe, deshalb das Fleischabstinenzverbot.
Das ist auch im Judentum so.
Ja, ja, wir haben ja die meisten dieser Dinge, ich habe das vorhin schon angedeutet, Jesus als Jude verhält sich wie Mose. Die meisten dieser Vorschriften haben wir ja im Christentum übernommen, aus jüdischen Traditionen oder dann gemeinsame Traditionen, und das führt sich ja dann weiter auch im Islam.
Gerade wenn wir an Versöhnungstag denken, im Judentum, im Herbst das grosse Fest, wo sich die gesamte Gemeinde vor Gott stellt und für die Vergebung von der Schuld bittet, das ist etwas, wo bis heute auch im Reformierten ja nachklingt, zum Beispiel am Betttag am dritten Sonntag im September, wo noch in der Romandie heute Jeune Fédéral heisst, also Bundesfasten. Und das ist ganz klar aus dem Judentum übernommen.
Das würde eigentlich Anna-Marie oder Matthias ihre Frage auch beantworten, aus Worb laufen ist sie. Sie hat gesagt, ja, Fasten gibt es ja auch im Judentum. Sie kann nicht so verstehen, warum dass wir nicht auch einen jüdischen Mitbürger da bei uns haben. Dann hätten wir vielleicht auch noch einen Hindu einladen und einen Bahai und dann hätten wir das Studio proppen voll gehabt und wären in diesen 2 Stunden nicht durchgekommen. Also, Frau Odermatt, das ist jetzt wenigstens so kurz am Rand auch doch eine Antwort auf Ihre Frage. Wir gehen weiter, vielleicht, nein, Moment, ich bleibe noch beim Herrn Oberli, seinem Mail. Sie haben das richtig gesagt, Herr Münch, er ist Vegetarier, das kommt aus dem Mail dann auch raus. Buddhisten, Frau Nakamura, sind die grundsätzlich alle Vegetarier und sagen, will ich das aus Achtung gegenüber der Schöpfung, gegenüber der Natur auch so praktizieren?
Nein. Wir haben schon so eine grundlegende Übung, dass wir versuchen, keinem Lebewesen das Leben zu nehmen. Aber das muss man immer auch relativieren an den konkreten Umständen von jemandem. Es geht wirklich nicht einfach um ein dogmatisches Einhalten von irgendwelchen auferlegten Regeln. Es geht darum, wirklich zu respektieren, dass andere Lebewesen wollen auch selber leben. Aber man muss immer sehr schauen, in welcher Kultur ist das, in welcher Tradition ist das. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt.
Und wie halten Sie es?
Ich versuche weitgehend auf Fleisch zu verzichten. Aber wenn ich eingeladen bin und es gibt Fleisch, dann esse ich auch mal Fleisch.
Dann noch eine Frage an Fatih Dursun. Da hat uns Ruth Wagner geschrieben, unser Gesundheitssystem lehrt uns, pro Tag 1-2 Liter Flüssigkeit zu trinken. Und jetzt, ja, die Vorstellung, am Tag müssen zu arbeiten, wir sind schon kurz auf das gekommen im Gespräch mit Ihnen, aber Sie möchten jetzt gleich noch mal wissen, wie ist das möglich? Das widerspricht ja eigentlich allen Gesundheitsregeln, die es gibt.
Also es wird ganz klar nicht verzichtet auf Flüssigkeit. Also das heisst, am Morgen, bei der Morgendämmerung, nehmen sich die Muslime viel Flüssigkeit ein und auch am Abend. Also es ist einfach eine zeitliche Verschiebung. Das heisst aber nicht, dass an dem Tag keine Flüssigkeit eingenommen wird. Wenn aber Gesundheit trotzdem beeinträchtigt ist, dann ist sogar Fasten verboten, weil Gesundheit geht vor. Das ist ganz wichtig, wenn ich sage, ich bin frommer Muslim, ich bin aber jetzt krank, ich tue trotzdem fasten, ist sogar verboten, weil ich tue meiner Gesundheit schädige. Wenn jemand chronisch krank ist, das heisst, es ist nicht nur temporär, dass ich in dem Jahr nicht gerade kann fasten, sondern jedes Mal, dann tue ich anstelle von Fasten Arme unterstützen, indem ich zum Beispiel, dass sie sich Essen leisten können. Also, es ist gar nicht mal das Fasten als Akt wichtig, sondern die Motivation und Absicht dahinter. Und es gibt auch da wieder Alternativen.
Der Fatih Dursun ist das gewesen, Moslem. Im Studio haben wir noch Yuka Nakamura gehabt, Buddhistin, und die beiden Christen, der Martin Hirzel und der Thomas Münch, unser Karfreitagstreffpunkt. Und ich höre mit einem kurzen Ausschnitt aus einem Mail aus. Es hat uns eine weltoffene 78-jährige Christin geschrieben. Und sie sagt, es ist gut, sich ab und zu auch von äußerlichem Ballast frei zu machen, zum freier werden. Und sie schreibt, das gelegentliche äußerliche Fasten und tägliche Meditieren ist eine willkommene Plattform, um mich im Loslassen zu üben und dabei zu erfahren, dass ich durch Verzicht und Stille echte Befreiung erleben kann. Eine Lebensphilosophie, die mich bis zum Tod begleiten kann und mir auch das letzte Loslassen erleichtern wird. Verzicht als Gewinn, der Treffpunkt. Ich wünsche Ihnen im Namen von allen Studiogästen schöne Ostern und am Ostermontag. Da hoffen wir, dass Sie wieder dabei sind bei uns im Treffpunkt. Der Dani Forler, der ist nämlich auf einem Hühnerhof. Er gackert nicht um, nein, sondern er geht der Frage nach, die Hühner und die Eier, nicht was ist zuerst gewesen, das Huhn oder das Ei, sondern die ganze Eierproduktion, all die Brüche im Zusammenhang mit Eier an Ostern. Der Treffpunkt also dann mit dem Dani Forler am Montag, am Ostermontag zwischen 9 und 11. Und schöne Ostern wünscht Ladina Spiess.
Someday out of the blue, in a crowded street or a deserted square, I'll turn and I'll see you as if our love were new. Someday we can start again, someday soon.
Here comes the night. Here come the memories, lost in your arms. Down in the foreign field, not so long ago. Seems like eternity, the sweet afternoons still capture me. Someday out of the blue, in a crowded street or a deserted square, I'll turn and I'll see you as if our love were new. Someday we can start again, someday soon. I still believe, I still put faith in us. We had it all and watched it slip away. Where are we now? Not where we want to be. Those hot afternoons still follow me. Someday out of the blue, maybe years from now or tomorrow night, I'll turn and I'll see you as if we always knew. Someday we would live again, someday soon. I still believe, I still put faith in us. I still believe, I still put faith in us. I still believe, I still put faith in us. Here comes the night, here come the memories, lost in your arms. Down in the foreign fields, not so long ago. Seems like eternity, the sweet afternoons still capture me.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.